SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Guten Dienstagabend allerseits. Willkommen zur Hintergrundsendung Doppelpunkt. Und das wird heute eine Sendung, die einem zwischendurch vielleicht ein bisschen schudert. So spannend ist die Geschichte, die ihr hier gehört. Kennt ihr der Lucy? Vielleicht kennt ihr tatsächlich jemanden mit Namen Lucy. Meine Katze zum Beispiel heisst so. Gemeint ist aber hier jemand ganz anders, nämlich der Spion Lucy. Lucy war der Deckname. Dahinter versteckt sich ein Agent aus dem Zweiten Weltkrieg. Sein richtiger Name? Rudolf Rössler. Der Rudolf Rössler war Deutscher, hätte aber in den 30er Jahren vor dem Hitler in die Schweiz flüchten und hat dann bei uns eine fast unglaubliche Karriere als Geheimagent hergelegt. Im grossen Stil hat er deutsche Kriegsgeheimnisse an die Alliierten verraten. Sein Ende allerdings, das war tragisch, der Rudolf Rössler ist nach dem Krieg in die Mülle von der Schweizer Justiz geraten und er ist 1958 ganz einsam und verbittert gestorben. Wer war der legendäre Spion, der Lucy, der von der Schweiz aus operiert hat? Ihr gehört jetzt in dieser Stunde Doppelpunkt in der Wiederholung von Sendung Rudolf Rössler, der Agent, der aus dem Norden kam. Eine Sendung vom SRF1-Redakteur Felix Münger.
Herbst 1942, Schlacht um Stalingrad. Hunderttausende von Soldaten, die deutsche Wehrmacht unter dem Generalmajor Friedrich Paulus und auf der anderen Seite die 62. Armee der Sowjetunion unter dem General Wassili Tschuikow. Ein erbitterter Kampf. Die Sowjets kesseln die Deutschen nie. Es wird um jeden Meter gekämpft. Strasse für Strasse, Haus um Haus wird erobert und wieder verloren. Es ist eine erbarmungslose Schlacht. Ein Kampf Mann gegen Mann. Panzer, Maschinengewehr, Handgranaten. Der Winter ist unglaublich streng. Auf deutscher Seite verfrieren Soldaten, es gibt viel zu wenig Winterkleider. Die Schlacht zieht sich über Wochen und Monate. Ende Dezember ist die Lage für die deutsche Armee hoffnungslos. Aber der Oberkommandierende der Wehrmacht, Adolf Hitler, verbietet dem Friedrich Paulus, sich zurückzuziehen.
Was wir einmal besitzen, das halten wir dann schon auch tatsächlich so fest, dass in diesem Krieg jedenfalls ein anderer dort, wo wir ständig mehr hinkommen. Da kann man sich drauf verlassen.
Die Schlacht und das Morden gehen weiter, bis am 2. Februar 1943, bis zur totalen Niederlage der Deutschen. Sie müssen kapitulieren. Traurige Bilanz, 10'000 von Toten auf beiden Seiten, rund 90'000 Deutsche geraten in Kriegsgefangenschaft. Die Wehrmacht, die bis jetzt als unbesiegbar gehalten hat, ist das erste Mal vernichtend geschlagen. Stalingrad, das ist die Wende im Zweiten Weltkrieg. Der deutsche Vorstoß im Osten ist gestoppt. Entscheidend für den Sieg der Sowjetunion Stalingrad sind auch Geheimdienste. Nachrichtendienste der Alliierten und auch von neutralen Staaten haben die sowjetische Militärführung regelmäßig mit kriegswichtigen Geheiminformationen versorgt. Über die Truppenstärke der Deutschen, über die Nachschublinie, über die Bewaffnung. Auch in der Schweiz hat es da ein Netz von Agenten gegeben, die geheime Kontakte hatten bis ganz hoch auf in die Führung der deutschen Armee. Und so sind viele Informationen über ein Leck im deutschen Oberkommando der Wehrmacht aus der Schweiz in den Osten gegangen. Ein wichtiger Nachrichtenlieferant für die Sowjetunion im Kampf gegen Deutschland ist hier der Rudolf Rössler zu Luzern. Er hat exzellente Kontakte zu Hitlergegnern im Führerhauptquartier. Der Rudolf Rössler war ein gebürtiger Deutscher, der 1934 vor dem Hitler in die Schweiz geflohen ist, aber seine Kontakte in die Altheimer behalten hat. Durch seine Hände sind in den Kriegsjahren Tausende von geheimen Nachrichten gelaufen, wertvolle Informationen für die Alliierten im Kampf gegen die Nazis. Nachrichten, das war im Rudolf Rössler seine Form von Widerstand gegen die Nazis, die er aus tiefem Herz abgelehnt hat. Der Rudolf Rössler war ein überzeugter Pazifist. Auch dennoch, wo der Zweite Weltkrieg 1945 vorbei war. Hier, wo sich die Welt teilt hat in zwei neue Lager, in ein kapitalistisches Lager im Westen und ein kommunistisches im Osten. Da, wo die Angst umgegangen ist, es könnte zwischen diesen beiden Blöcken zu einem dritten Weltkrieg kommen. Da hat Rudolf Rössler seinen Kampf für den Frieden auf seine Art fortgesetzt. Er hat als Agent für den kommunistischen Osten angefangen zu arbeiten und dafür dann in der Schweiz einen höheren Preis gezahlt. Das war in den 50er Jahren. Zuerst jetzt ein Blick zurück. Berlin, Mitte der 20er Jahre. Es ist die Zeit der goldenen 20er. In der deutschen Hauptstadt blüht das kulturelle Leben. Theater, Varieté, Charleston, Jazz und schmissige Schlager. Es gibt freche Kabarett und Tanzpaläste, Revue-Theater, moderne Malerei. Das Grammophon, die Schallplatte, das Radio und die bewegten Bilder im Kino erreichen zum ersten Mal ein grösseres Publikum. Es sind die Anfänge der modernen Massenkultur. 1929 kommt auch Rudolf Rössler auf Berlin. Er ist in Bayern aufgewachsen und ist hier 32. Er hat sich einen Namen gemacht als scharfzüngiger Journalist und übernimmt in Berlin jetzt die Leitung vom Deutschen Bühnenvolksbund. Das ist eine Kulturorganisation, die von kirchlichen Kreisen getragen ist. Der Zürcher Peter Kamber ist Historiker und Publizist. Er hat intensiv über das Leben von Rudolf Rössler recherchiert und einen Roman über ihn geschrieben. Der Rudolf Rössler sei eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen, sagt Peter Kamber.
Er war ein ganz guter Journalist. Über Jahrzehnte hinweg hat er immer wieder geschrieben, also hat messerscharf formulieren. Das zweite Charakteristikum von ihm war, er hatte eine ganz starke Verantwortungsethik, weil er gemeint hat, etwas glauben, das lange nicht. Man muss, wenn man von etwas überzeugt ist, das auch leben.
Der Rudolf Rössler wird 1897 geboren. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, ist er gerade einmal 16. Er ist auch noch zu jung für die Armee. Aber Ende Krieg wird auch er eingezogen. Und die Gräuel von dem Krieg, den er dann erlebt, die seien entscheidend gewesen im Leben von Rudolf Rössler, sagt Peter Kamber.
Was ihn sicher am meisten prägt hat, das sind die ein, zwei Jahre, wo er noch im Ersten Weltkrieg war. Der Ausgangspunkt ist einfach das Leid gewesen, das er gesehen hat. Und er, seine Verantwortungsethik startet beim Leid, beim Wahrnehmen vom Leid, wo eben dann eine Verantwortung impliziert. Hat er gesagt, es ist wie eine grosse Waage, wo jeder in seinem Innersten hat, ob man so etwas kann akzeptieren oder nicht. Und er hat es nicht können akzeptieren.
Nach dem Ersten Weltkrieg fängt der Rudolf Rössler an, als Journalist zu schreiben, als Theaterkritiker und im Laufe der Jahre je länger je mehr als scharfer Gegner der Nationalsozialisten. Die gehen hier in den Strassen der deutschen Städte mit brutaler Gewalt gegen Kommunisten und Sozialdemokraten vor. Der Rudolf Rössler hält Vorträge gegen die Brug vor, er will die Menschen aufrütteln. Der Rudolf Rössler sei zwar ein kompromissloser Antifaschist gewesen, sagt Peter Kamber, aber ebenso kompromisslos hat er den Kommunismus abgelehnt.
Er war eigentlich eher konservativ, christlich orientiert. Und das ist eben das Interessante, dass er gefunden hat, dass alle Menschen gleich sind. Und zweitens, dass der deutsche Diktator eben auch mit seiner Selbstinszenierung, dass ein Mensch sich so absolut setzt auf Kosten von allen anderen Menschen und von denen in ihrem Leben, das hat er nicht können akzeptieren. Er hat gesagt über Nationalsozialismus, die Lüge ist die Theorie gewesen und Lästerung und Mord die Praxis.
Am 30. Januar 1933 ergreift Adolf Hitler die Macht. Und damit sind die Tage der Demokratie in Deutschland zählt. Im neuen Deutschland ist für Freidenker und Humanisten wie Rudolf Rössler kein Platz mehr.
Als der deutsche Diktator alles gleichgeschaltet hat, hat er sich der Gleichschaltung widersetzt. Und dann hat er angefangen, müssen um sein Leben fürchten. Er wäre wahrscheinlich dran gekommen. Also ganz schlimm. KZ oder so. Er musste fliehen.
1934 ist es, wo Rudolf Rössler emigriert. Zusammen mit seiner Frau Olga. Fuhrt aus Deutschland in die Schweiz, auf Luzern. Der Rudolf Rössler hat die Hilfe von einem Schweizer Freund, den er im Jahr vorher in Berlin kennengelernt hat, vom Luzerner Xaver Schnieper. Der ist der Sohn von einem katholisch-konservativen Luzerner Regierungsrat, ist die Luzern Kantonsbibliothekar und auch er ist ein klarer Gegner der Nazis. Der Xaver Schnieper vermittelt dem Rudolf und der Olga Rössler zur Luzernenwohnung an der Landschaufstrasse 20. Die Freundschaft zwischen dem Xaver Schnieper und dem Rudolf Rössler vertieft sich. Dem Xaver Schnieper seine Frau, die Annemarie Schnieper, hat den Flüchtling aus Deutschland später in einem Interview einmal so beschrieben.
Ein hochgeistiger Mensch, der also voller Idealismus gegen die Nazi war und sagt, das darf man nicht weiter anstehen lassen. Es war ein hochintellektueller Mann, der aus dem, was er las, hat auch nicht studiert gehabt, hat sich das alles selber angeeignet. Sein großes Wissen, was er hatte. Und hat sich auch seine Bildung sozusagen selbst erworben. Er war fast verzehrt, fast manchmal aufgefressen vor innerem Feuer. Das sah man ihm an und rauchte also ständig. Ja. Zigaretten, eine an der anderen. Und hat sich damit auch wahrscheinlich seinen Lungenkrebs dann zugezogen, an dem er starb.
Der Rudolf Rössler findet in seiner neuen Heimat schnell ein neues Betätigungsfeld. Mit Hilfe von Xaver Schnieper baut der Emigrant Luzern den Vita Nova Verlag auf. Der Verlag gibt sozialkritische und antifaschistische Schriften heraus und wird bei den Intellektuellen der Zeit stark beachtet. Der Rudolf Rössler hat sich zu Luzern in einem Kreis von Gleichgesinnten bewegt, sagt Peter Kamber. Ein Kreis von Intellektuellen, wo alle überzeugt sind, dass man gegen den Hitler Widerstand leisten muss.
Der Schnieper hatte ein paar Freunde in Luzern, die eben auch alle in Deutschland studiert haben. Und sie haben eine Schrift herausgegeben, die Entscheidung hat die geheissen. Und dann haben sie unter Pseudonym geschrieben. Und die Artikel da drin, die sind immer politischer gewesen. Immer mehr aufs Militärische bezogen. Und der Rössler hat dort geschrieben und seine Artikel sind so ernst genommen worden.
Dass der brillante Kopf, der hier unter einem Pseudonym publiziert, sogar höhere Schweizer Militärs auffällt. Die wissen zwar wegen dem Pseudonym nicht, wer der Mann ist, aber so viel steht fest, er könnte im Ernstfall nützlich sein. Und der Ernstfall kommt am 1. September 1939. Hier überfällt Hitler Polen. Der Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg.
Heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
Die Schweiz beruft sich auf ihre bewaffnete Neutralität, allgemeine Mobilmachung. Und Armee rekrutiert an den Kreis um den Xaver Schnieper zu Luzern.
1939 ist die kleine Gruppe von Luzerner Intellektuellen, und sie sind eigentlich Nonkonformisten gewesen, sind samt und sonders in schweizerischen Geheimdienst übernommen worden, wie sie Deutschland kannten. Eine sehr kluge Entscheidung, muss man sagen. Und dann hat der Schnieper eben den Rössler auch reingeholt. Aber nicht namentlich, weil das wäre zu gefährlich gewesen. Man hat das getarnt. Ein anderer Immigrant aus Österreich ist vorgeschoben worden.
Vorgeschoben. Der Rudolf Rössler hat also keine direkten Verbindungen zum Schweizer Geheimdienst. Alle Kontakte laufen über einen Verbindungsmann, zu seinem Schutz und zur Tarnung. Und er kommt einen Agentennamen über, Lussi. Niemand im Schweizer Geheimdienst und überhaupt kaum jemand ausser dem Xaver Schnieper weiss zu selber Zeit, dass sich hinter dem Lussi der deutsche Emigrant versteckt, der mit seiner Frau an der Landschaustrasse 20 zu Luzern wohnt. Der Rudolf Rössler führt ab jetzt ein Doppelleben. Vordergründig arbeitet er weiter in seinem Verlag. Dahinter wird er zum Informant für den Schweizer Nachrichtendienst. Der sei hier, um jeden brauchbaren Hinweis froh gewesen. Das hat Hans-Rudolf Kurz kurz vor seinem Tod 1990 in einem Interview mit Schweizer Radio DRS gesagt. Der Hans-Rudolf Kurz ist 1915 in Bern geboren, hat den Zweiten Weltkrieg als Zeitgenosse erlebt und hat sich dann nachher als Militärhistoriker zur Schweiz im Zweiten Weltkrieg einen Namen gemacht.
Im Nachrichtendienst ist es gegangen wie vielen Teilen der Armee. Sie sind nach 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg, ziemlich gründlich abgebaut worden. Der Nachrichtendienst hat praktisch nicht mehr existiert, aus Spargründen, aus Geldgründen. Vor allem, wenn man die Notwendigkeit nicht mehr eingesehen hat. Und erst in den Jahren unmittelbar vor dem Krieg, also nach 1933, als in Deutschland heiss ist worden, hat man angefangen, den Nachrichtendienst wieder aufzubauen. Zuerst ein Sektionschef mit einem kleinen Mitarbeiter, der ging ein bisschen mehr, ging ein bisschen mehr. Und vor dem Zweiten Weltkrieg hat er immer eine Grössenordnung von vielleicht etwa 10 Leuten gehabt. Ein Kredit, etwas 300'000 Franken. Das ist zum Lachen, wenn man das vergleicht, dass ausländische Staaten für solche Gegenstände ausgeben. Aber man hat doch angefangen aufzubauen.
Den Geheimdienst aufbauen, auch mit Emigranten aus Deutschland, die von dort ein Beziehungsnetz mit interessanten Kontakten mitgebracht haben. Der Rudolf Rössler sei schon fast ein idealer Agent gewesen, sagt Hans-Rudolf Kurz.
Vor allem in Deutschland hat er natürlich enorme Quellen gehabt. In der Wirtschaft, in der Kirche, in den kulturellen Kreisen, auch in der Armee, die ihm ständig wieder Tücher geliefert hat. Der Rössler ist in Luzern gesessen. Der ist nicht kein Spionier. Der ist kein Matahari oder irgendeine Spionagefigur. Sondern der Rössler ist eine vertraumte, stille, gelehrte Figur, die in seinem Büro sitzt, wo alles reinkommt, wo alles verarbeitet wird und wo alles wieder weitergegeben wird. Für uns eine enorm wichtige Figur. Denn er ist einer von denen, der uns ständig Neues hineingeht. Beispielsweise der Beginn des Angriffs auf Russland. Alle diese Sachen haben wir vorher gewusst. Der Rössler ist ein Mann mit einem unglaubwürdigen Kopf. Kopf im Sinn vom Computerhirn, das klingt dumm, aber es ist einfach so. Der Rössler, wenn einem Rössler irgendwo eine Meldung auf sein Hirn kam, hat es beim Rössler sofort geschaltet und hat sofort die grossen Zusammenhänge gehabt. Das ist ein Mann mit einem unglaublichen Fähigkeit zur Kombination, gescheit viel Wissen, und aus dem Rössler sein Wissen raus ist der Rössler seine zentrale Bedeutung erwachsen.
Die Schweiz ist während dem Zweiten Weltkrieg die Insel zu Europa, die nicht militärisch besetzt ist. Und sie wird darum zwischen 1939 und 1945 zu einem regelrechten Tummelplatz für Geheimagenten. Nicht nur vom Schweizer Nachrichtendienst, sondern auch von den Diensten aus anderen Ländern. Die USA, Großbritannien, Deutschland, die Sowjetunion, Spanien und. Sie alle haben Spione, Agenten, verdeckte Kuriere in der Schweiz unterwegs. Dazu kommt, es gibt gerade auch in der Schweiz nicht nur den staatlichen Nachrichtendienst, sondern auch verschiedene Gruppierungen oder Einzelpersonen, die auf eigene Faust im Halbdunkel von der Geheimdienst operieren. Das Ganze ist ein unübersichtliches Dickicht, das bis heute nur wenig ausgeleuchtet ist. Wie wichtig aber ist aufs Ganze gesehen die Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg als Drehscheibe für Geheimdienst? Die Frage geht an Jacques Picard, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Basel.
Die Schweiz hat eine gewisse Tradition, also Platz von internationalen Organisationen. Ich denke jetzt noch nicht nur an den Völkerbund, sondern eine ganze Reihe von eingespielten, tradierten internationalen Organisationen, angefangen vom Internationalen Roten Kreuz bis hin zum Internationalen Eisenbahnamt oder zum Weltpostverein. Das hat doch der Schweiz eine gewisse Bedeutung gegeben, als einem Ort, wo es möglich ist, vielfältige Kontakte zu pflegen. Kommt dazu, dass sich natürlich durch die geografische Lage, wo quasi im Nahbereich zu Deutschland, zu Italien war, aber natürlich auch eine Nachbarschaft mit dem besetzten Frankreich hatte, dass quasi die Lage mitten in Europa die Schweiz attraktiv gemacht hat für diplomatische oder geheimdienstlerische Kreise und für die Informationsbeschaffung.
Und wie hat denn das funktioniert?
Es hat zum Teil privat agierende Büros gegeben. Es hat Netzwerke gegeben von unterschiedlichen Gruppierungen. Es hat selbstverständlich auch die Aktivitäten von der Diplomatie gegeben. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass da gewissermaßen von Berlin oder von Washington oder London gesteuert eine straffe Organisation war. Jeder von diesen Staaten hat sich mindestens 2, wenn nicht 3 oder mehr Geheimdienste geleistet. Militärische Geheimdienste, die sind eher darauf ausgerichtet gewesen, militärische Codes zu knacken. Dann hat es private Agenturen gehabt, die beschäftigt waren, Wirtschaftstätigkeiten zu beobachten, die im eigenen Staat könnten nützen, beziehungsweise im Feind könnten nützen. Also man hat eifersüchtig darüber gehütet, wer verfügt über welche technologische und wirtschaftliche Vorteile. Dann hat es Sympathisanten gegeben, also zum Beispiel Deutsche, die in der Schweiz gelebt haben, die sich zur Opposition gegen Hitler gezählt haben und in dem Sinn ein Teil des Netzwerks sind, das gegen das Dritte Reich schafft. Oder es hat auf der anderen Seite natürlich auch ideologische Überzeugungen gegeben, wie Kommunisten, die in der Sowjetunion der naheliegendste, das ist verständlich, der naheliegendste Bündnispartner im Kampf gegen die Hitler-Diktatur erblickt haben, auch wenn sie auf einem Auge blind waren für die Stalin-Diktatur in der Sowjetunion. All diese Faktoren ergeben zusammen ein Bild, das vielfältig ist und nicht eines, das gleichsam eine hierarchische, von einer zentralen gesteuerte Tätigkeit würde ausmachen.
Es ist ja so ein Nebeneinander auch. Es gibt ja den schweizerischen offiziellen Nachrichtendienst und nebenan gibt es verschiedene kleinere Gruppen. Wie muss man sich das vorstellen? Haben die voneinander gewusst? Wie ist das gewesen?
Zum Teil haben sie ja miteinander rivalisiert und zum Teil haben sie zusammengeschafft und zum Teil war das immer abhängig gewesen von informellen Kontakten. Bei allen Geheimdiensten, den ausländischen, die ich vorhin versucht habe zu schildern, wie jetzt auch die schweizerischen Agenturen und Geheimdienste, die ja auch für die Sicherheit auf dem Boden in der Schweiz mit zuständig waren, bringt das nebeneinander und auch teilweise das rivalisierende Gegeneinander, aber trotzdem aufeinander, miteinander angewiesen sind, natürlich unterschiedliche Ebenen hervor, also staatlich, offizielle, dann private Kreise, dann Kreise, die irgendwo dazwischen stehen. Also man muss sich das vorstellen als ein Netzwerk von unterschiedlichen Akteuren, die hier auftreten. Dann kommt vielleicht auch noch etwas dazu. Man kann es auch nicht ganz präzise beschreiben, weil Geheimdiensttätigkeiten, Informationsbeschaffungen, ist auch immer darauf angelegt, selber keine Spuren hinterzulassen. Oder wenn man Spuren würde hinterlassen oder würde finden, dann kann man ihnen nicht trauen, weil sie könnten auch bewusst in die falsche Richtung geleitete Hinweise sein, um vom Eigentlichen abzulenken. Also quasi Deckungsvorgänge, Spurenverwischung. All die Akteure haben in dem Sinn versucht, die Quellen von ihrer Information auch nicht preiszugeben und auch nicht ihre Tätigkeit gross zu deklarieren, ganz im Gegenteil. Und das macht es für einen Historiker, eine Historikerin schwierig, dem Quellenmaterial, wenn man es überhaupt finden kann, zu trauen und sich darauf abstützen, weil es kann genauso gut eine Fährte sein, die in die falsche Richtung geht.
Und hat man dann auch Nachrichten austauscht zwischen den einzelnen Diensten? Also der Schweizer Geheimdienst, der vielleicht Informationen bekommen hat, nachher das auch der Engländer, der Briten oder allenfalls der Deutschen weitergeben?
Es geht aufeinander angewiesen sein. Auch wenn man so tut, das wüsste man voneinander nicht. Selbstverständlich. Es geht ums Geben und Nehmen von Informationen.
Und wie wichtig ist denn jetzt die Schweiz als Tummelplatz für die verschiedenen internationalen Geheimdienste gewesen? Wie muss man den Wert von diesen Geheimdiensten, die da operiert haben, in dieser neutralen Schweiz voranschlagen?
Ich würde jetzt die Geheimdienste und damit die Informationsdrehscheibe Schweiz auch nicht überschätzen. Es gibt dann eben auch noch andere Plätze wie Stockholm oder Kairo oder Istanbul, wo eben so eine wichtige Rolle haben können spielen, teilweise auch Spanien und Portugal. Da kommt auch noch dazu, dass Informationen, die in der Schweiz beschafft worden sind, häufig in der Hauptstadt gar nicht ernst genommen worden sind, indem dass man keine Relevanz zugeordnet hat, was nicht muss verwundern, weil in einer Hauptstadt kommen jeden Tag hunderte von Informationen an, die müssen sortiert werden. Da kommt es darauf an, wer sortiert das. Militärische Stellen misstrauen Quellen oder Informationen, die zivil beschafft worden sind, wie umgekehrt zivile Stellen möglicherweise finden, dass militärische Informationen so wie hin nur für einen militärischen Wert haben, aber keinen weiteren politischen Wert. Also wie in Berlin, in Washington oder in London noch die Informationen gefiltert und bewertet worden sind, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. In dem Sinn würde ich warnen, jetzt doch quasi reisserisch zu verkünden, wie das bestimmte Buchtitel machen. Der Krieg wurde in der Schweiz gewonnen. Er ist gewonnen worden durch die Anstrengungen der Grossmächte, die miteinander im Krieg waren, beziehungsweise die sich zusammengetan haben, um Nazi-Deutschland und das faschistische Italien an Boden runterzuringen.
Der Rudolf Rössler hat seinen Widerstand gegen das nationalsozialistische System von der Schweiz aus vorgesetzt. Was für ein persönliches Risiko ist er da auch eingegangen?
Also mit dem Risiko hätte er ja immer müssen leben, mit dem Risiko von den deutschen Behörden verfolgt zu werden oder von den Schweizer Behörden nicht geduldet zu werden. Aber er ist auch in der Schweiz geduldet worden. Durchaus mit gutem Grund, weil seine Kontakte zu Deutschland, wo er Informationen beschafft, sind ja auch in der Schweiz zu gut gekommen. Und da ist wieder das Geben und Nehmen, oder? In dem, dass er auch etwas gegeben hat, hat er auch können, sich sozusagen die Möglichkeit einkaufen, dass er in der Schweiz hat können bleiben und dort geduldet worden ist. Wenn die Schweiz ein internationaler Platz für Informationsaustausch ist, ist man sehr daran interessiert gewesen, solche Gestalten im Land zu haben. Sie aber auch können zu kontrollieren, selbstverständlich. Man muss sich im Klaren sein, der Rössler war eine von diesen Figuren gewesen aus Deutschland, die Informationen gebracht hat. Es hat andere Figuren gehabt. Es hat sogar 1944 übergelaufene ehemalige SS-Angehörige gehabt, die im Dienst vom Schweizer Nachrichtendienst und später vom amerikanischen Geheimdienst haben angefangen zu arbeiten. Das ist ja das, was sie haben können bieten, wichtige Informationen. Und wegen dem hat man sie geduldet und wegen dem hat man sie zum Teil sogar nicht offiziell gewissermaßen in eigenen Dienst aufgenommen. Man hat sie genutzt, oder? Und von dort her sind sie geduldet gewesen.
Also es war so ein Deal gewesen. Man kann den Widerstand fortsetzen, man kann das verhasste System bekämpfen von der neutralen Schweiz aus, muss aber einen gewissen Preis zahlen.
Ja. Und es geht durchaus ein wohlverstandenes Eigeninteresse von der Schweiz, eine Figur wie der Rössler oder andere Deutsche, die Informationen haben können beschaffen, irgendwelcher Art, in der Schweiz zu dulden und sie zu nutzen.
So eine Figur wie der Rudolf Rössler, wie wichtig war so eine Person in diesem Krieg?
Er hat dazu beigetragen, ohne Zweifel, das nationalsozialistische Regime, wo ein menschenverachtendes Regime war, wo eine Vernichtungs- und Verfolgungspolitik betrieben hat, wo der Zweite Weltkrieg entfesselt hat und Leiden von Millionen von Leuten gebracht hat. Da hat er dazu beigetragen, den Kampf gegen das Regime zu führen und zu unterstützen. Ich würde ihn jetzt nicht überschätzen in dem. Er war ein Rat in einem Getriebe von zahlreichen Bemühungen, Hitler-Deutschland an Boden runterzubringen und das diktatorische Regime zu beseitigen. Er war ein kleines Rädli, aber manchmal ist es auf die kleinen Rädli abgekommen.
Der Rudolf Rössler verliert hier im Jahr 1939 keine Zeit, nachdem er von seinem Freund Xaver Schnieper als verdeckter Informant für den Schweizer Nachrichtendienst angeworben worden ist. Er macht sich zügig daran, Informanten anzuwerben. Ein heikles Unternehmen, man könnte ja entdeckt werden. Der Rudolf Rössler wählt als Treffpunkt bewusst einen Ort, wo man in der Menge untertauchen kann. Die Landesausstellung zu Zürich. Das Areal, wo sich jeden Tag Hunderte und Tausende von Besucherinnen und Besuchern durch die Ausstellung schieben, das sei ideal gewesen für konspirative Treffen, sagt der Historiker und Publizist Peter Kamber.
Der Rössler hat sich getroffen mit zwei Leuten aus Berlin, die erkannt hat von früher, weil er ja mal im Militär war. Und die haben unterdessen Karriere gemacht und sind im Oberkommando der Wehrmacht gewesen. Und die haben ihrerseits ein Interesse gehabt, Informationen weiterzugeben, weil sie sind eine Gruppe gewesen innerhalb vom deutschen militärischen Geheimdienst, wo haben wollen, schon 1938 den Hitler wegputschen.
Was da allerdings nicht geklappt hat. Das Treffen an der Landi bleibt unentdeckt. Und schon bald fangen am Rudolf Rössler seine Informanten an zu liefern. Vor Ort vom militärischen Geheimnis im grossen Stil.
Die haben geliefert massiv, monatlich sicher ein paar hundert Berichte. Zuerst sind die wahrscheinlich über eine Fernschreibenverbindung gekommen, die in Zossen waren, wo das Heer ihr Hauptquartier hatte, in der Nähe von Berlin. Die hatten Fernschreibenverbindungen ins Ausland. Die nicht kontrolliert können werden durch die Nazis.
Schon bald aber wird die Linie jetzt unsicher und Verschwörer müssen einen neuen Weg finden, um all die Nachrichten aus Deutschland in die Schweiz zu schmuggeln. Weil die Informanten hohe Wehrmachtsoffizier sind, können sie Kommunikationsmittel der deutschen Armee für den Verrat von Geheimnissen einsetzen. Peter Kamper, seine Forschungen haben ergeben, dass die Informanten im Oberkommando der Wehrmacht ihre Geheimnachrichten zuerst auf dem offiziellen Wehrmachtsweg, also per Post oder per Telefon, auf Norditalien, auf Mailand geschickt haben. Dort war eine sogenannte Heeressammelstelle, ein Nachrichtenzentrum der deutschen Armee. Laut Peter Kamper hat dann ein Vertrauensmann in dieser Heeressammelstelle die Nachrichten über Grenzen auf Chiasso gebracht und dort in einem Briefkasten der Post gerührt. Immer wieder, mehrmals pro Woche. Und das während Monate und Jahr. Ab Chiasso ist es dann einmal mit der offiziellen Schweizer Bahnpost auf Luzern gegangen.
Und dort hat der Röstler im Bahnpostbüro, das es damals noch gegeben hat, im Bahnhof Luzern, hat er können die Berichte abholen. Er hat es in erster Phase dem Schweizerischen Geheimdienst zur Verfügung gegeben. Und der Schweizerische Geheimdienst hat, das wissen auch nicht alle, die haben natürlich heimlich die Informationen auch den Briten weitergegeben. Am britischen Militärattaché.
Der verdeckte Agent Rudolf Rössler kommt im Laufe der Zeit unzählige Meldungen über, wo er dann über seinen Kurier weitergibt an den Schweizer Geheimdienst und der wiederum dann an die Alliierten. Wertvolle Informationen über die deutsche Kriegsführung und natürlich hoch willkommen. Alles geht gut bis 1942. Dann gibt es beim amerikanischen Militärattaché in Bern eine Panne. Die Verbindung vom Schweizer Nachrichtendienst zu den Alliierten wird von den Deutschen entdeckt. Ab jetzt trauen die Briten und die Amerikaner dem Kanal nicht mehr. Sie sind nicht mehr sicher, dass nicht der Find auch Falschmeldungen unter die Nachrichten mischt, die vom Schweizer Nachrichtendienst kommen. Der Kanal, den Rudolf Rössler beliefert hat, ist kompromittiert und nicht mehr brauchbar. Der Lussi kann die Alliierten nicht mehr erreichen.
Von dort weg hat der Rössler gemerkt, ich muss die Sowjets informieren. Obwohl er kein Kommunist war. Nur dadurch kann ich noch etwas beitragen, um den Kriegsausgang zu beeinflussen.
Ab September 1942 beliefert Rudolf Rössler nicht mehr nur den Schweizer Nachrichtendienst, sondern heimlich jetzt eben auch direkt die Sowjetunion. Er benutzt dazu ein Kontaktnetz von Kommunisten in der Schweiz. Der Weg, wo die geheimen Nachrichten aus Oberitalien ab jetzt genommen haben, war vermutlich so gewesen. Der Rudolf Rössler gibt es in Luzern an einen Kurier. Der übergibt Meldungen aus Sicherheitsgründen an einen zweiten Kurier. Irgendwo im Geheimen im Schweizer Mittelland. Und der wiederum liefert es dann in Genf an einen Zirkel von Kommunisten ab, wo sich dort um den ungarischen Kommunist Alexander Rado bildet hat. Der betreibt einen geheimen Sender. Die Meldungen von Rudolf Rössler werden zu Genf verschlüsselt und dann mit dem Sender per Kurzwelle auf Moskau übermittelt, in die Kommandozentrale der Roten Armee.
Messerschmitt hat neues großes Flugzeugwerk in Schwechat bei Wien. In deutscher Luftoffensive sind 5 Fallschirmjägerregimenter organisiert, sowie 2 Bataillone des Regimentes 6 und 1 Bataillon des Regimentes 7. Regiment 6 und 7 sind im Aufbau. Im Oberkommando der Wehrmacht wirken die aktuellen Meldungen von der Ostfront niederschmetternd. Hitler wird versuchen, nun zu blöffen und den starken Mann zu zeigen. Nordwestlich Noworossijsk, Bergstellung der 4. Württembergischen Gebirgsjägerdivision, gestern teilweise durchbrochen. Manstein hat am Dnieper an waffenstarken Verbänden nur zur Verfügung, was er von der Front zurückbringen konnte. Keine seiner Panzerdivisionen voll kampffähig.
Der grosse Vorteil von seiner Nachrichtendienstlinie nach Berlin war, er konnte Fragen beantworten. Dann hat der sogenannte Direktor in Moskau, das ist der Militärgeheimdienst von den Sowjets, der hat dann ganz präzise Fragen gestellt, zum Beispiel bei der Schlacht von Stalingrad, wo die Bündnisgenossen sind von den Deutschen, die Italiener, Mussolini, oder? Und wo die Ungarn sind. Und dann, wo die Russen den Durchbruch versucht haben, um an alle Sitz zu kreisen, dann haben sie natürlich die Stellen gewählt, wo die Italiener sind, die italienische Armee und die ungarische, weil die eigentlich weniger motiviert sind. Die Moral war sehr schlecht. Dann haben sie dort den Durchbruch gewählt. Und das ist natürlich strategisch, taktisch hochwichtiges Wissen gewesen. Und hat können bis auf die Truppenebene aber Informationen geben.
Der Agent und Widerstandskämpfer Rudolf Rössler hat laut Peter Kramber also entscheidend beigetragen zum Sieg der Roten Armee in Stalingrad im Winter 1942-43. Und auch bei den nächsten grossen Schlachten der Ostfront seien dem Rudolf Rössler seine Informationen für den Sieg der Roten Armee entscheidend gewesen. Bei der Schlacht von Kursk, 500 Kilometer südlich von Moskau, im Juli und August 1943. Es war die grösste Panzerschlacht der Geschichte gewesen. Deutschland hat über 300 Panzer verloren und hat sich zurückziehen. Der Hitler hat Kursk das Blatt nochmal zu seinen Gunsten wenden und ist gescheitert. Die deutsche Wehrmacht hat ihre Überlegenheit im Osten endgültig verloren. Zu einem Teil auch dank dem Agent Lussi zu Luzern. Um den Rudolf Rössler ranken sich bis heute Legenden. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, wer sind seine Kontaktleute in der deutschen Armeeführung? Es hat im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ganz verschiedene Theorien gegeben. Eine Studie vom amerikanischen Geheimdienst CIA ist in den 70er Jahren zum Schluss gekommen, dass das Leck bei den Deutschen eine Person gewesen muss und nicht mehrere. Wer die Person allerdings war, lässt die Studie offen. Vier hochrangige Offiziere kommen in Frage. Auch der Peter Kramber hat in dieser Sache für seinen Roman nochmal intensiv recherchiert. Er hat mit Zeitzeugen geredet, die der Rudolf Rössler noch kennt hat, und er ist in mehrere Archive. Ins Archiv vom CIA, ins Deutsche Bundesarchiv und ins Bundesarchiv der Schweiz. Und jetzt, sagt der Peter Kramber, wo er alle Fakten und Argumente für die ein oder andere Theorie gegeneinander abgewogen hat, jetzt gäbe es für ihn keine Zweifel mehr, wer der ominöse Informant vom Lussi gewesen ist.
Der Hans-Bernd Gisevius, da bin ich also wirklich jetzt sehr sicher, die hochgeheimen Meldungen, die hätten sonst gar nicht anders können aus dem Oberkommando der Wehrmacht kommen. Der Hans-Bernd Gisevius, wer ist es gewesen?
Der Hans-Bernd Gisevius, geboren 1904 in Westfalen, promovierter Jurist und in den 30er Jahren Beamter in der deutschen Verwaltung. Von dem Posten aus kommt er den Terror der Nazis Haut nach mit über und er ist schockiert. Er sucht den Kontakt zur Widerstandsbewegung. Er wird Mitwisser von mehreren Attentatsplänen gegen den Hitler, die scheitern. 1939 kommt Hans-Bernd Gisevius über gute Beziehungen zum Geheimdienst der Wehrmacht. Seine Absicht ist klar, vorne durch den Nazi mimen, hinten durch aber für den Widerstand zu arbeiten. Sprich, einem Nazisystem schaden, wo es nur geht. Im Juni 1940 wird Hans-Bernd Gisevius von der Wehrmacht als Geheimagent in die Schweiz geschickt. Er soll für Deutschland spionieren. Aber er hat natürlich anders vor.
Der Hans-Bernd Gisevius ist als Zivilist im Geheimdienst in Zürich im Einsatz gewesen, im deutschen Generalkonsulat an der Kirchkasse. Mit dem heimlichen Auftrag, gegen Aussagen müssen den Nazi spielen, heimlichen Auftrag, Kontakt zu den Alliierten zu knüpfen und Geheiminformationen weiterzugeben. Die Verschwörer haben sich gesagt, wir geben alle Angriffstermine bekannt geben. Und wenn es zu Entzifferungen kommt von Alliierten geht, tun wir die Alliierten warnen.
Der Hans-Bernd Gisevius, ein klassischer Doppelagent also. Er war offenbar im Rudolf Rössler sein Mann im Zentrum der deutschen Macht, der ihm all die geheimen Informationen zugeholt hat. Der Peter Kramber sagt, der Hans-Bernd Gisevius und der Rudolf Rössler hätten sich von Berlin her kennt. Zuerst mal zusammengetroffen seien sie kurz bevor der Rudolf Rössler in die Schweiz geflogen ist. Höchstwahrscheinlich sei der Gisevius auch eine der beiden Kontaktpersonen gewesen, die der Rudolf Rössler 1939 während der Landesausstellung in Zürich getroffen hat. Der Hans-Bernd Gisevius sei der Idealinformant gewesen, als höherer Mitarbeiter vom Geheimdienst der Armee.
Das ist ja das Schöne, ein Geheimdienst, der wird ja nicht selber überwacht. Und wenn die etwas geheim verschicken, dann die immer können sagen, ja, das ist wichtig, wer macht die Sache oder so.
Der Hans-Bernd Gisevius hat von seinem Aussenposten in Zürich aus auch enge Kontakte aufgebaut zu den Widerstandskämpfern vom 20. Juli 1944. Also zu den Verschwörern um den Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, die dann auf den Hitler, ein knappes Jahr vor Krieg sind, einen Bombenanschlag verübt haben und dabei tragisch gescheitert sind. Die Verschwörer vom 20. Juli sind nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ikonen vom Widerstand geworden. Und dabei, sagte Peter Kamper, sei vergessen gegangen, dass es neben den unmittelbaren Verschwörern vom 20. Juli eben noch viele andere gegeben hätte, die wichtig seien für den Widerstand. Leute wie eben der Hans-Bernd Gisevius oder der Rudolf Rössler, die auf ihren Posten über Jahre im Nazisystem geschadet haben.
Der Fokus, der gelegt wurde in den Nachkriegsjahren auf den Stauffenberg, eigentlich noch bis heute, ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Der effiziente deutsche Widerstand, wo im militärischen Geheimdienst lokalisiert war, hat man bis heute noch nicht wirklich würdigen. Und darum ist es meiner Meinung nach auch so wichtig, dass man einen Rudolf Rössler als einen deutschen Widerstandskämpfer begreift. Er hat Widerstand geleistet.
Zwei Monate bevor am 20. Juli 1944 Bomben im Führerhauptquartier explodiert und ihr Ziel verfehlt, wird der Rudolf Rössler von der Schweizer Polizei verhaftet. Was ist passiert? Der deutsche Geheimdienst ist schon im Jahr vorher aufmerksam worden auf die Gruppe von Kommunisten zu Genf um den Alexander Rado, der unter anderem auch Rudolf Rössler seine Meldungen auf Moskau übermittelt hat. Das Deutsche Reich hat daraufhin den Bundesrat unter Druck gesetzt, gegen die Gruppierung vorzugehen. Am 14. Oktober 1943 verhaftet die Schweizer Bundespolizei die ersten Mitglieder vom Rado-Kreis. Die Ermittler nehmen die Spur auf nach den Informanten, die es geben muss. Und ein halbes Jahr später, am 19. Mai 1944, steht die Polizei beim Rudolf Rössler zu Luzern vor der Tür und verhaftet den Agent mit dem Decknamen Lussi. Er ist enttarnt und wandert in Untersuchungshaft. 111 Tage lang wegen dringendem Verdacht auf Spionagetätigkeit. Das Gericht verurteilte Rudolf Rössler wegen illegaler Weitergabe von geheimen Berichten. Wegen seiner Verdienst für den Schweizer Nachrichtendienst wird er dann aber freigesprochen. Am 8. Mai 1945 ist in Europa der Krieg vorbei. Deutschland kapituliert. Es ist Frieden. Endlich. In der Schweiz schlägt Land auf, Land ab, Glocken. Der Krieg ist vorbei. Viele auf der ganzen Welt hoffen jetzt auf eine Zeit vom Frieden und der Entspannung. Die Hoffnung zerschlägt sich aber schon bald in den Jahren nach 1945. Das Klima zwischen den ehemaligen Bündnispartnern gegen den Hitler, den USA und der Sowjetunion kühlt sich ab. Europa teilt sich in zwei Lager, ein demokratisches im Westen und ein kommunistisches im Osten. 1946 hält der ehemalige britische Premier Winston Churchill seine berühmte Rede, wo er drin zum ersten Mal von einem eisernen Vorhang redet, wo Europa jetzt teile. In einem freien Westen und einem Osten unter der Vorherrschaft der Sowjetunion.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line, all the capitals and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere.
Die politische Grosswetterlage verändert sich grundsätzlich. Der Auftakt zum Kalten Krieg. Und da hätte sich auch die neutrale Schweiz müssen neu positionieren, sagt der Historiker Jacques Picard.
Im Verlauf der Blockbildung in ein westliches Europa, in ein östliches Europa, ist auch die politische Orientierung, die sich die Schweiz eingefädelt hat, trotz aller Neutralität, in Richtung Westen gegangen. Und damit gegen Osten, das heisst gegen die Sowjetunion, gegen Kommunismus, wo man jetzt als neue Gefahr und als neue Bedrohung hat davon anschauen. Und in dem Wandel zur neuen Grosswetterlage hat es aber doch eben viele Leute gegeben, die mit sich getragen haben, dass die Sowjetunion einen grossen Preis zahlt hat, eine grosse Anstrengung unternommen hat, das Hitler-Regime auf den Boden zu bringen.
Und zu denen gehört nach dem Krieg auch der Rudolf Rössler. Er arbeitet jetzt wieder als Journalist. Er schreibt Artikel um Artikel mit scharfen Federn gegen die neuen Spannungen zwischen Ost und West. Er profiliert sich als Kritiker von der einseitigen Propaganda und als Fürsprecher von der Entspannung. Aber die Fronten zwischen den Blöcken verhärten sich weiter. In der Wahrnehmung von Rudolf Rössler wird die Sowjetunion, die die Hauptlast im Krieg getragen hat, vom Westen übervorteilt. Und er entschließt sich, etwas zu machen, das ihm dann zum Verhängnis wird. Er liefert ab 1947 über Keimkurier Bericht und Analyse zur politischen und militärischen Lage in Westdeutschland an den tschechoslowakischen Keimdienst. Der Rudolf Rössler hat das aus seiner christlichen Ethik herausgemacht, sagt Peter Kamber. Der Agent sei hier nicht etwa zum Kommunist mutiert. Er wollte
einen weiteren Krieg, einen nuklearen Krieg verhindern, in dem beide gleich stark sind. Und er hat sozusagen wollen, dass die Sowjets mit einem gleich langen Spiess kämpfen.
Die Berichte, die Rudolf Rössler in Osten geliefert hat, sind keine Geheimnachrichten mehr gewesen, wie die hier während dem Zweiten Weltkrieg. Die historische Forschung ist sich heute praktisch sicher, dass der ehemalige Agent Lussi nur auf öffentlich zugängliche Quellen wie Radio- oder Zeitungsmeldungen zurückgegriffen hat. Vermutlich hat er in seine Berichte auch Informationen einfliessen lassen, die er dank seinem reichen Beziehungsnetz dran angekommen ist. Kurz, der Rudolf Rössler hat mit grösster Wahrscheinlichkeit kein militärisches Geheimnis verraten. Seine Berichte sind laut Peter Kamber brillante Konglomerate gewesen, die auf Bekannten basiert haben, aber zu scharfsinnigen Schlüssen gekommen sind. Also kein Verrat von Geheimnis an Find. Nur, wer zu selber Zeit im kommunistischen Osten Kontakt gepflegt hat, der hat sich halt eben in jedem Fall verdächtig gemacht, sagte Jacques Picard.
Indem dass die Sowjetunion nicht mehr der Alliierte war, wird etwas deutlich, nämlich, dass der Kommunismus die neue Ideologie ist, die man jetzt bekämpft. Und dass die Sowjetunion als Träger von dieser neuen Ideologie zum ersten Feindbild aufrückt und nicht mehr eine alliierte militärische Kraft darstellt, wie noch während der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und das bedeutet, dass das, was man als geistige Landesverteidigung betrieben hat, gegen Nazi-Deutschland jetzt neu sich als Fokus der Kommunismus und Sowjetunion vornimmt und es klimatisch gesprochen zu einer Stimmung kommt, dass man zahlreiche verdächtigt, jetzt Kommunisten zu sein, für die Sowjetunion zu arbeiten, für die falsche Seite einzustehen.
Für die falsche Seite einzustehen. Mit dem Verdacht wird der Rudolf Rössler 1953 verhaftet. Das Echo in den Medien ist gross. Er wird zu einem Meisterspion aufstilisiert, der den Behörden jetzt ins Netz ist. Der Rudolf Rössler kommt zum zweiten Mal in seinem Leben in Untersuchungshaft und es wird Anklage erhoben wegen Spionage. In den Akten zum Prozess am Bundesstrafgericht ist das Plädoyer vom Rudolf Rössler überliefert. Drin probiert der verzweifelte Richter zu überzeugen, dass er kein Landesverräter sei, sondern ein Kämpfer für den Frieden.
Ich betone, dass ich stets nur nach eigenem und freiem Ermessen berichtet habe. Was von mir mitgeteilt wurde, war entweder veröffentlichtes und allgemein zugängliches Material oder es waren Dinge, die in Westdeutschland ohne weiteres zu hören und Gesprächsstoff sind. Etwas anderes als das Streben zur Herabminderung der Kriegsgefahr und der sogenannten West-Ost-Spannung einen Beitrag zu leisten, hat meine Handlungsweise nicht bestimmt. Ich bin weder Kommunist, noch hänge ich dem Kommunismus als Weltanschauung an. Aber ich bin überzeugter Gegner einer Politik, die unter dem Vorwand der Bekämpfung des Kommunismus die vollkommene Weltherrschaft anstrebt. Was ich tat, richtete sich gegen keinen Staat und gegen kein Volk. Geleitet hat mich vielmehr genau das Gegenteil, nämlich die Gefahr zu mindern, die allen Völkern durch Beharrung auf der traditionellen Gewalt- und Kriegspolitik droht. Es erschien mir als ein Gebot des gerechten Ausgleichs, wenn gegenüber der überwältigenden Macht der USA, gegenüber deren Propaganda und gegenüber deren Nachrichtendienst ein gewisses Gegengewicht geschaffen wird. Das Gegengewicht aber, um das es mir ging, wollte ich nicht mit den üblichen Mitteln des Kalten Krieges schaffen, mit Verdächtigungen, Unruhestiftung, Giftmischerei oder Entstellung der Wirklichkeit, sondern mit Objektivität, mit der Feststellung dessen, was der Wirklichkeit entspricht und was wahr ist.
Es nützt alles nichts. Das Gericht verurteilte Rudolf Rössler am 5. November 1953 wegen militärischer Spionage zu einem Jahr Gefängnis. Wo der Rudolf Rössler wieder rauskommt, ist er ein gebrochener Mann. Er verkraftet es nicht, dass er schuldig gesprochen worden ist, nicht nur vom Gericht, sondern auch von der Öffentlichkeit. Enttäuschung, Verbitterung. Jetzt, wo er wieder in Freiheit ist, fängt er zwar wieder an für Zeitungen schreiben, für den Weltfrieden. Aber das innere Feuer von früher kommt nicht mehr. Der Rudolf Rössler vereinsamt, er gräbt sich ein, auch seine Frau kommt immer weniger aneinander. Er magert ab. Er soll sich oft nur noch von Kaffee und Zigaretten ernährt haben, sagen Bekannte später. Der Rudolf Rössler stirbt am 11. Dezember 1958 in Kriens.
Seine Leidenschaft, seine Fähigkeit, so kompliziert zu schreiben, wie man es heute gar nicht mehr gewohnt ist, so Schachtelsätze, das Denken auf ganz verschiedene Ebenen und die strenge Verantwortungsethik, die bei ihm christlich motiviert war, aber eben ein tätiger Glaube, der ihn eben zum Widerstand geführt hat, das ist für mich ein persönliches Schicksal, wo mir höchsten Respekt abnötigt.
Die Aktualität von Figuren wie der Rössler ist, dass wir heute in einem Europa leben, das sich fast nicht mehr erinnern kann, weil es so weit weg scheint, an eine Zeit, wo Europa in einem bitteren Krieg gestanden ist. Und was darauf abgekommen ist, auf welcher Seite man moralisch und ethisch steht. Auf der Seite der Freiheit oder auf der Seite der Diktatur? Auf der Seite des sozialen Zusammenhalts oder auf der Seite von Verfolgung und Verleumdung? Die Erinnerung daran, an die Leute wie ein Rössler, die diese Zeit damals gedreht haben, die hat eine moralische und ethische Bedeutung. Dass man in Europa seit mehr als 60 Jahren jetzt Frieden hat. Ich glaube, das gibt dem Rössler die Aktualität, dass man sich an solche Figuren erinnert, wo es nicht selbstverständlich ist, dass wir Frieden und Sicherheit in Europa haben.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.